Herzlich willkommen an Bord Ihrer Expeditionsreise ins Eis. Hier ist der Podcast von eisexpeditionen.de. Christina Hillemann ist Ihre Botschafterin und absolute Expertin, wenn es um Reisen in die Antarktis und Arktis geht, und nimmt Sie mit in die unberührten polaren Regionen dieser Erde. Begeben Sie sich auf die Spuren von Roald Amundsen, Sir Ernest Henry Shackleton oder Fridtjof Nansen und werden Sie selbst zum Entdecker.
Herzlich willkommen zur 147. Folge unseres Podcasts. Immer wieder werden wir von unseren Gästen und Hörern gefragt, wie kann ich mich am besten vorbereiten, wenn ich tolle Fotos machen möchte auf meiner Antarktis-Expeditionskreuzfahrt? Und jemand, der uns heute Rede und Antwort steht, ist der liebe Niklas. Niklas, du bist gerade zurückgekommen aus deiner oder von deiner ersten Antarktis-Expedition an Bord der Ocean Victory von Albatross Expeditions. Erstmal einen wunderschönen guten Tag, hallo, moin, weil du bist ja auch aus Hamburg, darf ich jetzt sagen. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist.
Moin, ja, mir geht's gut und ich freue mich, das zweite Mal bei dir Gast sein zu dürfen und heute ein bisschen mehr über mein großes Hobby, die Fotografie und die Fotografie auf der Reise erzählen zu dürfen.
Da müssen wir vorab mal ein bisschen zu sagen, wenn man bei dir auf die Webseite guckt, du kannst sie auch gleich bitte nochmal nennen und wir verlinken sie natürlich auch. Hobby ist ja schon ein bisschen untertrieben, ne? Also wenn jemand tolle Bilder macht, dann ist das Niklas. Er ist da sehr hanseatisch bescheiden. Niklas, wo können wir deine Bilder beobachten und bestaunen und bewundern?
Ja, tatsächlich, es gibt eine Website, niklaslukakrause.de. Packst sie sicherlich unten drunter. Und ansonsten viele Bilder auch bei Instagram am Ende des Tages können wir da vielleicht auch drunter packen. Das ist immer einfacher zu finden. Und dann, ja, die hanseatische Bescheidenheit ist da ein bisschen, hört man raus an der Stelle. Aber es ist ein großes Hobby und nimmt viel Zeit für mich ein.
Ein sehr, sehr großes Hobby. Und Sie werden sehen, das Hobby geht eher in Richtung professionelle Fotografie, aber gut, lassen Sie sich mal inspirieren. Wir legen das ja mit in die Folge hier. Ja, wie hast du die fotografischen Möglichkeiten denn während deiner Expedition wahrgenommen und welche Tipps hast du für unsere zukünftigen Reisenden?
Ja, ich habe sie versucht, von morgens bis abends wahrzunehmen. Ich hätte es nicht aufstehen und schlafen gehen gesagt, weil die Kamera auch abends, wenn man schon zu Bett gegangen ist, irgendwie immer griffbereit lag. Ansonsten möglichst viel Zeit an Deck verbracht, auf den Expeditionen, auf den Trips an Land oder den Zodiacs, die Kamera immer griffbereit haben, Akku voll, Speicherkarte drin und im Zweifel, wenn man auch mal am Essen war und irgendwas durchgesagt wurde, ja, dann ein bisschen schneller essen oder die Kamera mit haben und dann mal kurz rausgehen und ein Foto machen. Also jede Gelegenheit, die sich ergibt, mitnehmen. Und auch immer ein offenes Auge in die Umgebung haben.
Mhm. Viel draußen sein ist, glaube ich, so das A und O. Wir erleben immer wieder, dass Gäste sagen, Wal, oh, habe ich gar nicht gesehen, Orcas. Es ist halt oftmals zu spät. Ne? Wenn ich dann erst anfangen muss und fange noch an, mich komplett anzukleiden und dann sind die Orcas vielleicht auch schon wieder weg.
Ja, es gibt auch viele Begegnungen, das sind einfach Momente, das Expeditionsteam hat, wenn es die Zeit erlaubt hat und man entscheiden konnte, man bleibt ein bisschen länger, weil auch die Wale stationärer waren als Beispiel. Dann gab es auch Durchsagen, aber manchmal waren es halt die 10 Minuten, die man den Finnwal am Horizont gesehen hat, dann ist er dreimal aufgetaucht und weitergeschwommen. Und wenn man dann nicht draußen war und es nicht gesehen hat, dann hat man es nicht gesehen.
Mhm, genau. Wie unterscheidet sich denn Fotografieren in der Antarktis von anderen Orten, an denen du bisher fotografiert hast? Hast du da mal so klassische Beispiele? Wo warst du vorher und was hast du vorher so fotografiert und ja, der Unterschied dazu?
Ja, ich glaube, da muss man sagen, es ist natürlich was komplett anderes, wie wenn ich hier in Hamburg am Hafen auf Fotosafari gehe. Das ist alles ein bisschen ruhiger, alles ein bisschen mehr Infrastruktur um einen herum. Ansonsten auf den Reisen war ich einmal in Norwegen mit der Hanseatic Spirit oder davor viel mit dem Auto unterwegs auf Island oder in Australien. Und da ist es dann schon eigentlich sehr ähnlich, die Kamera griffbereit haben, gucken, was die Umgebung macht. Und ja, da unterscheidet sich das nicht großartig an der Stelle. Man muss halt wissen, viele Sachen sind sehr weit weg. Man hat auch nicht die Chance, schnell irgendwo nah dran zu kommen. Das ist vielleicht, wenn man mit dem Auto irgendwo unterwegs ist, noch mal einfacher. Dann biegt man halt mal rechts ab. Das geht mit dem Schiff so ein bisschen schlecht. Ich glaube, den Kapitän mal eben zu überreden, wenn er irgendwo hin will, fahr mal rechts rum, ist ein bisschen schwierig. Da hilft dann ein großes Teleobjektiv.
Das stimmt. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Welche Art von Kameraausrüstung empfiehlst du denn für die Antarktis-Fotografie? Und gibt es da besondere Vorsichtsmaßnahmen, die man beachten sollte? Zum Beispiel extreme Bedingungen, Kälte, Wasser, vor die die Kameraausrüstung geschützt werden muss?
Also ich glaube, man muss sich einmal überlegen, was möchte ich machen? Möchte ich wirklich ambitioniert das Tier sehr nah dran haben? Dann brauche ich irgendwie eine, in Anführungszeichen, große Kamera, wo ich ein vernünftiges Teleobjektiv dran packen kann. Die gibt es mittlerweile auch sehr gut, auch bezahlbar, muss man ja auch fairerweise so sagen. Ich selbst habe ein 150-600 von Sigma, ein ganz tolles Objektiv, was handelbar ist, in der Preisklasse ist die angemessen ist, denke ich. Also Preis-Leistung ist super an dem Objektiv. Es gab viele Gäste an Bord, die ganz tolle Fotos auch mit dem iPhone gemacht haben oder mit den modernen Handys. Das sind dann Landschaftsaufnahmen, die ganz toll sind, die einfach auch fertig sind, die Erinnerungen, die Selfies. Da ist das, glaube ich, das immer dabei haben, das Richtige. Man kommt aber an den Pinguin, der 15 Meter weit weg ist, auch mit einer modernem Handy nicht näher dran als kleiner Punkt auf dem Bild. Da ist dann das Teleobjektiv einfach was eine große Kamera hat. Da ist auch egal, von welchem Hersteller sie ist. Man muss sie bedienen können. Wetter, man muss der Kamera zutrauen, dass sie das ab kann. Also das muss man einfach sagen, die Technik ist so robust. Man sollte die Ersatzakkus irgendwie ein bisschen warm halten. Die Kälte ist dann eine Extrembedingung. Man sollte auf alle Fälle genug Akkus haben. Und man sollte wissen, dass sie ein bisschen schneller alle werden als vielleicht jetzt in heimischen Gefilden. Genug Speicherkarten und Speicherkapazität richtig mit haben.
Richtig, ganz wichtig.
Es ist einfach blöd, wenn es eine tolle Situation gibt und die Speicherkarte sagt, ich bin voll. Mhm. Wenn man eine Kamera hat mit nur einem Speicherkartenslot, sollte man in dem Parker oder irgendwas, wo man unterwegs ist, sicherlich immer noch mal eine Ersatzkarte drin haben, dass man auch nicht vergisst, eine Speicherkarte einzupacken. Das ist so der Klassiker, glaube ich. Ich gehe los und es ist mir in Hamburg auch schon passiert, total tolles Wetter. Und dann hat man die Kamera in der Hand, keine Speicherkarte, blöd. Und ja, der Wind ist noch eine Bedingung. Egal, ob man Kamera oder Handy benutzt, man sollte gucken. Wir sind auf dem Wasser, es ist windig, da gehört ein Gurt drum und um den Hals. Es sind auch auf unserer Reise Handys auf Tauchstationen gegangen und in das Wasser springt keiner hinterher, um das Handy rauszuholen. Das wäre schade an der Stelle. Also auch beim Handy irgendwas, dass man sich festmachen kann, wenn es mal aus der Hand schlägt, dass es nicht gleich irgendwo im Wasser landet und auf Tauchstation geht.
Wassersack für die Kamera?
Ja, kommt, glaube ich, drauf an. Wir hatten sehr viel Glück in den Zodiac-Touren, dass wir nur so ein bisschen Welle hatten. Das hat der normale, gute Outdoor-Fotorucksack mitgemacht, ohne Probleme und Tasche. Sie war sowieso die meiste Zeit um Hals. Also von daher glaube ich, wenn man aber ein bisschen, ich kenne das aus anderen Gegebenheiten, hilft es auch, dass man auf alle Fälle guckt, dass der Rucksack oder was ich mit ins Zodiac nehme, möglichst wasserdicht oder wasserresistent ist.
Genau, ich glaube auch. Das haben wir jetzt nach dir waren wir ja nochmal unterwegs und wir hatten sehr viel Seegang, sehr viel Dünung. Und dann ist es sinnvoll, weil die Gischt doch übers Zodiac rübergeht manchmal. Und wenn man das möchte und es sinnvoll findet, auf jeden Fall was Wasserdichtes, wo man es reinpacken kann, auch vielleicht für andere Geschichten, wenn man noch eine Ersatzmütze oder so in den Rucksack packen will, macht es schon Sinn, genau. Wie hast du dich denn auf deine besonderen fotografischen Herausforderungen hier in der Antarktis vorbereitet?
Ja, ich bin ja, so eine Reise ist ja immer ein Anwendungsfall, um Geld bei dem hier ansässigen Fotohändler zu lassen und von dem zu besuchen.
Oh, schön formuliert.
Von daher war dann über die Weihnachtstage und die freie Zeit das Gewöhnen an eine neue Kamera. Das war tatsächlich die Herausforderung. Ich habe gewechselt von der Spiegelreflex auf eine spiegellose Kamera. Das ist doch an vielen Stellen deutlich anders. Man muss sich darauf einlassen. Man muss auch neue Funktionen einfach erlernen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Man muss die Technik beherrschen, wenn man dort runterreist. Man hat an vielen Momenten nicht die Zeit, viel auszuprobieren. Ich habe das selbst erlebt. Ich wollte eigentlich viel mehr filmen, weil die Kamera kann das ja ganz toll und alles neu und alles besser. Ich habe dann am ersten Tag gemerkt, ich sollte bei dem bleiben, was ich gut kann. Das sind Fotos und Videomaterial ist ein bisschen was rausgekommen, aber nicht das, was man sich so vorgenommen hat, weil viel zu viel Einstellmöglichkeiten, Knöpfe drauf einlassen. Also das war dann so ein bisschen, man sollte wissen, wie man sie benutzt. Und wenn man auch sagt, man kauft sich vielleicht was Neues an der Stelle vorher auch rausgehen, ob man, in Hamburg ist ja Volkspark hier immer was Schönes, wo man Vögel fotografieren kann. Man kann ja auch in den Tierpark gehen und schon mal Pinguine besuchen, wenn man das auch an Pinguinen ausprobieren möchte. Also, dass
oder
man einfach guckt, dass man...
Oder Eisbärenbabys hier in Hamburg.
Ja, das freue ich mich auch schon drauf, wenn die Kleine raus darf. Und ansonsten, ja, einfach mit der Kamera vertraut machen. Es sollte nicht die Hürde sein, die Kamera zu bedienen.
Das stimmt, bin ich bei dir, weil manchmal muss es wirklich sehr schnell gehen und dann muss man wissen, welchen Knopf man wie und welche Einstellungen am besten sind. Wie gehst du denn apropos Einstellungen mit diesen extremen Lichtverhältnissen in der Antarktis um, vor allem in Bezug auf die Belichtung, Weißabgleich?
Bin ich faul an der Stelle? Ich fotografiere in RAW, also in den sogenannten Rohdaten. Das heißt, zum Weißabgleich braucht man sich in der Situation überhaupt keine Gedanken zu machen, kann ich nachher am Laptop schnell einstellen. Und man muss sagen, eine moderne Kamera, die kommt mit den Dynamikumfängen auch klar. Man muss halt gucken, das ist nicht überbelichtet an der Stelle. Das ist mal so das, was man gar nicht retten kann. Auch der Vorteil an der spiegellosen Kamera, man sieht es ja im Sucher sofort, was man da fabriziert. Das ist tatsächlich in den Situationen eine schöne Neuerung, dass man nicht wie bei einer Spiegelreflex was sieht und dann immer noch mal gucken muss, passt die Belichtung vorne, hinten, sondern man sieht es live. Und ansonsten, ja, die Canon-Kameras, die ich benutze, neigen immer dazu, wenn man so ein Drittel Blende unterbelichtet oder zwei Drittel, dann passt das eigentlich so weit, dass es funktioniert.
Mhm. Perfekt. Welche Tipps gibst du denn für das Fotografieren von Wildtieren in der Antarktis? Ich weiß, du hast ein Once-in-a-Lifetime-Moment mit den Buckelwalen gehabt, während sie den Krill gejagt haben.
Tatsächlich, man muss ein bisschen gucken, wie verhalten sich die Tiere. Da sind die Vorträge an Bord total hilfreich, weil man viel über dieses natürliche Verhalten der Tiere lernt. Gerade bei den Walen, wenn man weiß, wie sie sich verhalten, kann man sich darauf vorbereiten. Es ist ja immer so, dass ein Wal meistens an die Oberfläche kommt, einmal bläst, dann kurz untertaucht, dann nochmal und das so meistens so zwei, dreimal macht. Und dann sieht man bei den Buckelwalen, so beim letzten Mal, wenn der Rücken dann so ein bisschen sich mehr krümmt, dann weiß man, oh, jetzt will er runtertauchen, man sieht die Schwanzflosse gleich, die große Fluke. Und wenn man das weiß, wie die Tiere sich verhalten, dann weiß man, okay, ja, ich guck, oh, jetzt kommt der Rücken so in so einem so gebeugt, dann weiß ich kriege gleich ein wundervolles Bild von der Schwanzflosse. Und das hilft, man muss die Tiere so ein bisschen verstehen lernen.
Absolut, dafür gibt es eben, wie du schon gesagt hast, die tollen Vorträge, die natürlich wirklich unbezahlbar sind für das, was man alles über sie lernt, nicht nur im Thema Fotografie. Gibt es bestimmte fotografische Techniken oder Herangehensweisen, die sich besonders gut für die Antarktis eignen?
Es kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an. Man hat diese beiden Extremen, Landschaft und Tiere. Und bei beiden, man darf das Thema Bildgestaltung einfach nicht aus den Augen verlieren. Man muss ein bisschen gucken, wie platziere ich mein Tier in der Landschaft. Und es ist halt auch irgendwann langweilig, den dritten oder den 500. Pinguin mittig im Bild ohne irgendwas abzulichten, auch wenn er vielleicht total scharf ist, sondern man muss sich ein bisschen überlegen, will ich hier auch ein bisschen mit der Landschaft zeigen, mit dem Hintergrund. Es gibt da so ein paar Grundregeln der Bildgestaltung, so die Drittelregel. Manchmal muss man aber genau auch in die Mitte, also es ist ja so schön, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber dass man auch ein bisschen guckt, auf Abwechslung vielleicht auch bei der Motivauswahl schon so ein bisschen achtet. bisschen überlegt, okay, habe ich vielleicht das x-te Mal fotografiert oder so. Aber
weil
trotzdem,
er so süß war, der kleine süße Baby-Pinguin.
Ja, aber trotzdem muss man auch immer das Auge offen halten, dass man weiß, es kann ja immer noch mal was Tolles passieren, was Unerwartetes. Also trotzdem diesen Moment erfassen und vor allen Dingen auch nicht nur durch die Kamera erfassen, sondern einfach auch so versuchen zu genießen. Was jetzt dieses Jahr ein bisschen schwierig war, normalerweise kennt man mich, ich liege immer sofort irgendwo auf dem Boden, um tolle Perspektiven zu bekommen. Es gab eine neue Yatto-Regel durch die Vogelgrippe, die mittlerweile Südamerika erreicht hat und sie halt Angst haben, dass die auch in die Antarktis eingeschleppt wird, dass man halt nur noch mit den Füßen den Boden berühren darf und alles auch doppelt desinfizieren muss. Das ist dann gutes Oberschenkeltraining gewesen, um trotzdem tief runterzukommen für die Perspektiven.
Absolut.
Das war so eine kleine Herausforderung. Auf der anderen Seite kann man an vielen Anlandestellen dann aber auch gucken, kann ich was anderes machen, um die Perspektive hinzubekommen. Also an einigen Stellen waren die Pinguine halt auch auf Felsen und da brauche ich gar nicht runter, sondern ich suche mir halt einen Pinguin, der ein bisschen über mir steht oder auf meiner Höhe, wenn ich stehe auf dem Felsen, und dann habe ich denselben Effekt, als wenn ich auf dem Boden liegen würde.
Das stimmt, absolut. Hast du besondere landschaftliche Motive in der Antarktis entdeckt?
Also, ein Gletscher ist faszinierender als der andere gewesen, im Kontrast zu den Felsen, die dann da rauskommen. Wenn man an der ersten Anlandestelle auf Half Moon Island, ist ein ganz tolles Spiel aus Felsen und Gletscher im Hintergrund gewesen. Aber ansonsten auch tausende Formen von Eis, Farben in Blautönen, Formen, die die Natur macht. Man fragt sich mal, wie hat das irgendwie funktioniert, dass das alles so unterschiedlich aussieht? Und ja, man kann sich einfach nie satt sehen von tollen Motiven.
Und ein Eisberg ist schöner als der andere. Und wenn wir Henry jetzt noch mit dabei hätten, der würde es jetzt gar nicht mehr aufhören. Das wäre jetzt ein Einsatz, wo wir wahrscheinlich die Podcast-Folge auf 3 Stunden verlängern müssten, damit er übers Eis sprechen kann.
Ja, einfach diese ganzen verschiedenen Blautöne und Bögen und Einschlüsse und ja, es ist so. Und vor allen Dingen, wir haben es dann auch noch das Glück gehabt, auf dem einen Eisberg stand dann wirklich ein einsamer Eselspinguin obendrauf mit so furchtbaren Hut. Solche Bilder sind dann einfach traumhaft.
Da geht das Fotografenherz gleich höher. Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was man definitiv fotografieren kann und gut fotografieren kann. Und wir haben vorhin schon einmal so ein bisschen darüber gesprochen, Weißabgleich. Welche Rolle spielt denn, du hast ja schon in die Richtung angedeutet, die Nachbearbeitung bei der Antarktis-Fotografie, und welche Techniken wendest du da am häufigsten an?
Ja, das ist das, wo man sich beim Fotografieren ein bisschen einfacher macht, dass man sich auf der Technik vertraut, kommt leider dann wie so ein Boomerang zurück. Man muss die Rohdaten einmal irgendwie aufbereiten. Ich mache das tatsächlich mit Adobe Lightroom. Das ist ja so 2 große Software, die es dafür gibt, oder die vom Hersteller. Und ja, durchgucken. Das Wichtigste ist, glaube ich, das Thema Bildauswahl. Man sollte erst sortieren, bevor man nachbearbeitet. Das macht das Leben dann nochmal einfacher.
Sonst wärst du noch nicht fertig.
Doch.
Wenn du nicht sortiert hättest, wärst du schon fertig jetzt?
Nee, also um Gottes Willen. Also, das Leid einer Kamera, die einen tollen Serienbildmodus hat und irgendwie 12 bis 30 Bilder die Sekunde macht, um den perfekten Moment zu erwischen. Man muss diesen perfekten Moment dann aber auch aus 200 Bildern, die mal in so einer in 2-3 Sekunden draufdrücken, passieren, auch raussuchen. Und man möchte nicht alle Bilder durchsortieren, also durchbearbeiten. Und das ist tatsächlich was, das ist dann für die Vorträge, für die Abende, für das Entspannen an Bord, dass man dann sich mit dem MacBook auf den Bein oder am Tisch setzt und einfach Bilder durchsortiert, sichern, durchsortieren und dann guckt, ich habe so viele Bilder gemacht auf dieser Reise wie auf keiner Reise vorher, aber trotzdem ist, was das Aussortieren angeht, das irgendwie so dieselbe Summe an fertigen Bildern wie sonst bei rausgekommen. Also wer viele Fotos macht, muss halt noch viel mehr sortieren und da braucht man halt auch ein gewisses System. Ich glaube, da findet jeder so sein eigenes. Ich habe es tatsächlich, mein normales System ist so ein bisschen gescheitert nach den ersten 2 Tagen. Da habe ich nochmal alles umsortiert. Einfach eine schiere Menge. Ich habe das so bisher immer gemacht, dass ich so Sterne vergebe und das durchsortiere. Und ich habe dann halt angefangen, nee, ich muss es erstmal thematisch in Ordner packen und kann dann thematisch sortieren, weil man doch die Pinguine unter sich raten muss. Und das hat dann aber ganz gut funktioniert. Und ich bin dann tatsächlich mit fertig bearbeiteten und sortierten Fotos auch von der Reise wiedergekommen.
Ja, das kann ich noch von dir lernen. Wir haben schon darüber gesprochen, denn meine aus März sind noch nicht alle bearbeitet.
Ja, denn ansonsten ist es ein Bearbeiten. Ich mache nicht viel. Das ist das, was Lightroom bietet. Ein bisschen die Kontraste wieder rausholen, ein bisschen das Anpassen, Lichter tiefen, manchmal ein bisschen nachschärfen und ein bisschen auf die Tiere ist das immer ganz schön, wenn man da ein bisschen Klarheit drauf gibt. Aber das war es auch. Und selbst da ist es mit den neuen Techniken, KI-Methoden sei Dank, geht das so schnell mittlerweile, dass man, wo man vor ein paar Jahren noch wirklich Stunden vorgesessen hätte, sehr schnell und zügig durchgeht. So nimmt einem viel, viel Arbeit ab an der Stelle.
Das stimmt. Was muss man denn so hinsichtlich Fotografie in der Antarktis beachten? Du hast eben schon gesagt, also unter anderem Verhaltensregeln, aber Schutz von Wildtieren vor allem. Du hast eben schon dieses Thema Vogelgrippe angesprochen. Was gibt es noch zu beachten? Du bist jetzt ja ein Antarktik-Ambassador. An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch von meiner Seite aus.
Vielen Dank. Ja, es gibt halt die Regeln der JATO, was die Abstände angeht der Tiere. Und das ist immer auch meine oberste Regel. Und das ist auch der Sinn der JATO-Regeln, die Tiere nicht zu stören in ihrem natürlichen Umfeld. Und Pinguine sind da ganz dankbare Tiere. Wir sollen Abstand von den Pinguinen halten. Aber wenn man sich ruhig verhält, sind sie auch neugierig und kommen auf einen zu, wenn man die Pinguin-Highways sieht. Das Expeditionsteam passt immer sehr auf, dass sie nicht blockiert werden. Aber wenn man dann ein entsprechendes Teleobjektiv hat, kann man sich sehr nah dran stellen und einfach ein bisschen warten. Und wenn man die Tiere beobachtet, dann kommen sie einfach auch dahin, wo man sie braucht. Und man muss nicht aufgescheucht auf die Tiere losrennen. Und was ich leider auch gesehen habe und was ich finde gar nicht geht, dann irgendwelche Leute, die diesen Blitz an den Handys noch anmachen. Also man muss sich auch mal überlegen, es ist sehr hell da an der Stelle und hat man wirklich die Idee, mit so einer kleinen Lampe dagegen anblitzen zu wollen. Aber das sind alles Sachen, was die Tiere stören und was man einfach unterlassen soll. Und wenn man ruhig ist, sich ruhig verhält, kriegt man die schönsten Aufnahmen.
Das hätte ich auch wieder nicht besser formulieren können. Es gibt einen Grund, warum man dich zum Antarktik-Ambassador gewählt hat. Toll, großartig. Das vor allem, ja, die nächste Frage ist auch genau in die Richtung, nämlich, denkst du eigentlich, dass die Fotografie oder deine Fotografie jetzt vor Ort eigentlich auch das Bewusstsein für Umweltthemen in der Antarktis geschärft hat oder eben auch andere Menschen inspirieren kann, wenn du deine Bilder zeigst, sich so für diesen Schutz der Region auch einzusetzen? Du hattest mir vor kurzem erzählt, du hast einen kleinen Antarktis-Bilderabend gemacht im Umkreis.
Ja, doch. Ich glaube, es ist einfach, die Menschen noch mal näher dran zu bringen. Es ist einfach ganz, ganz weit weg. Ich glaube, für viele, man kennt es auch hoffentlich vielleicht aus den BBC-Dokus oder von anderen, die es ja ganz toll gibt. Hilft übrigens der nächste Tipp zur Vorbereitung von der Reise, einfach gucken, was die Profis machen, wie sie es machen. Da gibt es auch tolle Behind-the-Scenes-Dokus, dann kriegt man auch so einen kleinen Einblick an der Stelle, wie die richtigen Profis dort unterwegs sind. Und ich wünsche mir, dass wir so ein bisschen die Augen öffnen, dass jeder im Alltag überlegt, kann man noch mal ein bisschen mehr tun, um diese Region zu schützen. Und das ist mein Wunsch und auch für mich hat es die Reise dann nochmal ein paar Gedanken angestoßen.
Sehr schön. Was war denn das schwierigste Fotomotiv für dich, das du in der Antarktis gemacht hast und was hast du im Nachgang daraus gelernt?
Das schwierigste Fotomotiv, das waren tatsächlich die hüpfenden Pinguine, wo man ein bisschen gucken musste. Das ist mit Auslösen, Timing. Ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, aber die Canon hat eine ganz tolle Funktion, die diese Auslöse, also diese menschliche Reaktionszeit so ein bisschen covert, die hilft an vielen Stellen. Und einfach die Wale, das geht da wirklich um Bruchteile von Sekunden manchmal, um ein schönes Bild zu kriegen und da einfach die Ruhe. Und dass man einfach auch mal Glück haben muss und vor allen Dingen, was glaube ich ganz wichtig ist, wenn jemand anders mal vielleicht mehr Glück hatte, so objektiv gesehen, dass man einfach in so einer Gemeinschaft, die man an Bord ist, sich für den anderen auch freut. Also wir hatten das, ein Zodiac hinter uns hat eine erfolgreiche Jagd, eine Pinguinjagd von einem Seeleoparden beobachten dürfen und dass man sich einfach mitfreut und nicht dann denkt so, oh, wieso habe ich das Bild nicht im Herzen gekriegt? Weil am Ende ist es, um es als Erinnerung haben zu können, man teilt einfach die Bilder an der Stelle und dann kann man es trotzdem mitnehmen und erlebt aus den Erzählungen und man muss einfach für das dankbar sein, was man vor die Linse bekommen hat. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ja, da bin ich bei dir. Das ist eine Demut, ist eine ganz, ganz wichtige Tugend, die man beim Fotografieren in den polaren Regionen braucht. Das ist wie mit dem Eisbären. Wir beide haben ja noch eine gemeinsame Reise im August ins Land der Eisbären nach Spitzbergen vor. Und definitiv ist das etwas, wir können es Gott sei Dank nicht lenken, nicht leiten. Und es gehört eine Menge Portion Glück dazu, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Definitiv. Wie organisierst und sicherst du denn deine Fotos während einer Expedition, zum Beispiel in die Antarktis jetzt, um dann auch Datenverluste zu vermeiden oder auch ein Stück weit den Überblick zu behalten? Du hast gerade von Ordnern gesprochen, aber hast du noch eine mobile Festplatte mit dabei? Wie machst du es?
Also tatsächlich, ich habe mein MacBook mit. Das ist so die große Zentrale, wo ja, die Daten erstmal draufkommen.
Ja.
Funktioniert mit Windows genauso. Ich bin da vor ein paar Jahren ins Apple-Universum abgedriftet. Also einfach ein Laptop mit, wo man die Sachen speichern kann. Und dann gibt es so eine grundsätzliche Backup-Regel 3-2-1, dass man sagt, man soll eigentlich 3 Versionen einer Datei haben an mindestens 2 Orten. Und eigentlich soll auch ein Ort ganz woanders sein. Das ist auf dem Expeditionsschiff ein bisschen schwierig, so einen ganz anderen Ort hinzukriegen. Von daher ist aber mein Workflow wirklich Speicherkarte raus, auf das MacBook überspielen, dann einmal auf 2 externe Festplatten sichern, dass ich 3 Dateiversionen wieder habe. Ich habe da so kleine SSDs, die gibt es mittlerweile auch für ein überschaubares Geld an der Stelle, da auch nicht mit Speicherplatz sparen auf so einer Reise. Man braucht viel.
Das stimmt.
Und ja, dann sind halt diese 2 Versionen drauf und die ganze weitere Orga passiert einfach eigentlich auf dem MacBook in Lightroom, wo es verschiedene Ordner gibt, manchmal verschiedene Galerien, wo ich Sachen sortieren kann. Und die beiden Festplatten liegen immer möglichst ein bisschen weit voneinander getrennt in dem Raum, dass auch nicht, wenn man mal das Wasser auskippt oder so, beide Festplatten zusammen erwischt. Das ist ja auch immer nochmal wichtig. Und so hat man dann 3 Dateiversionen und auf dem Rückflug sind dann auch alle Versionen in anderen Gepäckstücken. Also Laptop meistens bei mir im Fotokoffer, also im Fotorucksack, im Handgepäck und das dann aufgeteilt auf verschiedene Gepäckstücke. Jetzt hatten wir ein Gepäckstück, dann war eine Festplatte in meinem Koffer und die andere Festplatte war halt bei meiner Mitreisenden im Koffer, dass, falls Gepäck verloren geht, man trotzdem noch an die Dateien rankommt am Ende des Tages.
Ach, das ist ja sicherer als Fort Knox bei mir. Also ich dachte, ich wäre schon vorbildlich, aber ja, du.
Es gibt so den schönen Spruch, kein Backup, kein Mitleid, von daher.
Herrlich, direkt, ja, kein Backup, kein Mitleid, ach, wie super.
Und auch erst von der, also die Fotos werden von der Speicherkarte halt auch erst gelöscht, wenn sie wirklich an 3 Versionen gespiegelt sind und ich die habe, weil was ich nicht mache, da die Speicherkarten relativ schnell und groß sein müssen, dass man jetzt x verschiedene Speicherkarten hat. Wenn man sagt, man möchte nicht ganz so viel Technik mitschleppen, dann ist sicherlich eine gute Version auch, mehr Speicherkarten zu haben, dass man nicht die ganze Zeit eine Speicherkarte irgendwie in der Kamera hat und man irgendwie eine Sache verlieren kann. Das muss man halt gucken, wie man das macht. Was natürlich schwierig ist, also Sicherungsmechanismen, die online funktionieren, die funktionieren in der Antarktis relativ schlecht. Das Satelliteninternet ist teuer und hat auch nicht die Bandbreite, um Mengen irgendwie sichern zu können. Also alles, was man so aus dem Alltag vom Handy kennt, das sind halt Sachen, die werden dort unten nicht funktionieren.
Das stimmt. Vielen, vielen lieben Dank für die tollen Eindrücke. Ich glaube, jetzt hat jeder noch mal so von der Pike auf eine gute Idee, wenn er seine Antarktisreise plant und dabei fotografieren möchte, an was er zu denken hat. Das trifft es ganz gut. Und abschließend noch einmal, was ist denn dein Lieblingsfoto in der Antarktis? Also, welches hast du als absolutes Favorite Picture mitgenommen und kannst du uns eine kleine Geschichte zu dem Bild erzählen?
Sowas ist immer schwer. Es gab so viele schöne Momente, aber es hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, weil ich es einfach im Nachhinein erst bemerkt habe. Ich habe ein Bild einer Zügelpinguin-Kolonie oder an so einem Felsen standen, das Wasser schwappte hoch und runter, im Sonnenaufgang total schönes Licht und wir haben es erst gar nicht gemerkt. Es ist ein Seeleopard gewesen, der um diese Pinguine drumherum geschwommen ist und ich habe wirklich ein Bild gemacht. Pinguin guckt so ganz skeptisch ins Wasser, kann ich da rein, kann ich da nicht rein und man sieht so das Ausatmen von dem Seeleopard, der wirklich dabei auch so ein bisschen Wasser ausatmet in so einer Fontäne. Also Wal in ganz, ganz klein sozusagen. Und das ist einfach so von der Gesamtszenerie. Im Hintergrund großer Gletscher, eins meiner Lieblingsbilder.
Ach, Niklas, das klingt schon wieder wie so ein Postkartenmotiv. Und ja, das teilen wir definitiv mit Ihnen nochmal, das Bild von Niklas. Das ist natürlich ein absolutes Highlight. Niklas, an dieser Stelle wieder mal vielen, vielen lieben Dank. Es hat wieder super viel Spaß gemacht mit dir. Und,
ja, vielen Dank.
Wir haben, glaube ich, noch viele Ideen, was wir noch so weiter zusammen auf Spitzbergen oder so machen können an Folgen. Und auch Ihnen, liebe Hörer, vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen. Und vielleicht der eine oder andere nimmt jetzt ein paar Tipps für seine Antarktis-Expedition und die Fotografie mit. Ja, ich freue mich auf eine nächste weitere Folge in Zukunft, Niklas. Und auch wenn die Hörer wieder mit dabei sind. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.